Ein herzliches Willkommen allen Zuschauern zu Hause an den Bildschirmen, allen Freunden, Gästen, allen Glaubensgeschwistern. Auch heute möchten wir einen Blick in das Wort Gottes werfen, aber einen tieferen Blick. Denn auch heute möchten wir schauen, was hat Gott für uns, was für eine Botschaft hat Gott für uns, ganz besonders für unsere Zeit heute. Und bevor wir in das Thema einsteigen, möchten wir den Herrn einladen, denn es ist seine Botschaft, es ist sein Wort, dass er auch mit uns ist und uns sein Wort reichlich austeilt. Himmlischer Vater, auch jetzt in dieser Stunde kommen wir zu dir. Wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns etwas zu sagen hast, dass du uns nicht einfach so in der Irre lässt, einfach stehen lässt, sondern du kommunizierst, du sprichst mit uns, nicht nur das, Herr, du liebst uns. Und wir wollen auf dein Wort hören, auf dein Wort achten, als auf den größten Schatz, der überhaupt existiert. Hilf, dass wir das verstehen. Mach es uns bewusst, wie wichtig dein Wort ganz besonders jetzt in der Endzeit ist, wo so viel Verführung stattfindet, Herr. Wir wollen dich einladen, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist, dass du auch meine Lippen salbst, dass du Worte des ewigen Lebens durch mich sprichst und dass du auch alle Zuhörer in besonderer Weise segnest. Wir wollen dir danken, dass du uns erhört hast. Im Namen Jesu. Amen. Erweckung, wenn die Erde bebt. Ich denke, kaum ein wichtigeres Thema für unsere heutige Zeit, dass es kaum ein wichtigeres Thema für unsere heutige Zeit gibt als eine echte Erweckung. Warum? Wir werden gleich näher darauf eingehen, warum dieses Thema so essentiell ist, an dem wir einfach nicht vorbei können. In Apostelgeschichte 3 finden wir den Schlüsselvers dazu, dort in Vers 19. Und da sagt uns die Schrift: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. So tut nun Buße und bekehrt euch, sagt uns Petrus, dass eure Sünden getilgt werden, auf dass Zeiten der Erquickung von dem Angesicht des Herrn kommen. Was heißt das eigentlich, Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn? Und wenn wir das Thema ein bisschen näher studieren, werden wir feststellen in der Bibel, dass dieser Begriff wird oft verwendet für eine Erweckung, für eine geistliche Neu- oder Wiederbelebung. Und in dem Buch Selected Message, Band 1, Seite 121, sagt Ellen White Folgendes. Eine Wiederbelebung zu echter Gläubigkeit, interessant, schon allein schon der Begriff zu echter Gläubigkeit, setzt also voraus, dass eine Menge falsche Gläubigkeit bereits existiert, ja, und praktiziert wird. Und sie sagt, eine Wiederbelebung zu echter Gläubigkeit ist unter uns das größte und dringendste Bedürfnis. Diese Neubelebung zu erlangen, sollte unsere erste Aufgabe sein. Eine Erweckung kann nur als Antwort auf das Gebet erwartet werden. Nun, was ist eine Erweckung und warum brauchen wir eine Erweckung? Zuerst vielleicht ganz kurz am Rande, so dass wir das mal kurz anreißen. Was ist eine Erweckung? Nun, viele von uns werden vielleicht denken, Erweckung, ja, ich weiß schon, was eine Erweckung ist, aber wozu brauchen wir eine Erweckung? Wir sind doch aktive Christen, wir machen doch hier, dort Missionen, wir reden mit Leuten, wir verteilen dies, wir tun jenes. Also eigentlich, wozu brauchen wir eine Erweckung? Was ist eine Erweckung? Es ist ganz wichtig, dass wir das Wort selber sprechen lassen. In dem Wort steckt Wecken und Erwecken drin. Das bedeutet also, jemand muss geweckt oder besser gesagt erweckt werden. Das heißt, er ist eigentlich tot. Wir reden nicht von Aufwachen, sondern von Erwecken, Wiedererwecken zum Leben. Die Frage, die sich stellt, wer, wenn wir jetzt einen physisch Toten betrachten, ja, einen Mensch, der tot ist, wer ist in der Lage, einen Menschen vom Tod aufzuwecken? Allein Gott. Geistlich gesehen ist es ganz genau das Gleiche. Wenn wir geistlich tot sind, wenn wir wiederbelebt, reanimiert, erweckt werden müssen, kann es allein Gott tun. Jemand anders kann das in unserem Leben nicht vollbringen. Warum? Ellen White betont es auch nochmal, Erweckung kann nur als Antwort auf das Gebet erwartet werden. Das heißt, hier greift eine Macht, eine Kraft ein, die über natürlich, die über jegliche menschliche Kraft hinausgeht. Ein. Und das ist Gott persönlich, der das tut. Was ist eine Erweckung? Das ist eine geistliche Wiederbelebung, eine geistliche Reanimation, wenn wir also quasi schon so gut wie tot sind. Warum brauchen wir so eine Erweckung? Nun, die Antwort liegt auf der Hand. Wenn wir uns eben mal kurz die, ich drücke es mal so aus, furchtbar katastrophale, vernichtende Diagnose Jesu zu Laodicea anschauen, dann wissen wir, warum wir eine Erweckung brauchen. In Offenbarung 3 haben wir die letzte Gemeinde dann mit drin, das Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea. Und da sagt uns Jesus, du sprichst, in Vers 17, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Und in diesem Zustand, ein Vers davor, sagt er, werde ich euch ausspeien aus meinem Mund. Heißt also, wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, was wir meinen zu sein und was wir eigentlich wirklich sind, das sind Welten, Welten. Das ist Wahnsinn. Und interessanterweise gibt es bei der Gemeinde Laodicea keinen einzigen Lob, nur Tadel. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich als Arbeitnehmer, wenn dein Chef dich nur tadelt? Der hat kein Lob, nichts für dich übrig, nichts Gutes, nur Tadel. Arbeitest du da gerne? Fühlst du dich wohl? Ist das deine Arbeitsstelle, das Ding schlechthin? Nein. Irgendwann mal wirst du dir Gedanken darüber machen, was ist los? Warum bekomme ich ständig nur Tadel? Warum lobt er mich nie? Warum ist er nicht zufrieden? Was ist denn da los? Die Frage stellen wir uns unweigerlich. Aber warum stellen wir uns die Frage nicht hier, auf geistlicher Ebene? Was ist da los? Warum sagt Jesus das? Ich meine, wir gehen jetzt mal davon aus, davon bin ich überzeugt, dass wir das alle sind, dass Jesus keine Scherze macht, wenn er sagt, ich werde dich so in diesem Zustand aus meinem Mund ausspeien. Das heißt, ich verwerfe dich, ich kann so nichts mit dir anfangen. Du bist lauwarm. Du hast also das Göttliche, das Heilige mit dem Irdischen, dem Unheiligen, der Sünde vermischt und hast diese Mischung gemacht, aus der die Lauwärme, also kalt und warm, aus der die Lauwärme entsteht. Und so kann ich nichts mit dir anfangen. Du brauchst eine echte Erweckung wahrer Frömmigkeit, so drückt es Ellen White aus. Heute haben wir Erweckungen en masse. Wenn wir uns auf der religiösen Bühne umschauen, Megachurches, die Emerging Churches, Hunderte, Tausende, Millionen Erweckungen en masse. Die Frage ist, was sind das für Erweckungen? Da springen die Menschen, da wird getanzt, da wird gejubelt, da fallen die um, da machen die fast schon Saltos, da stehen Leute plötzlich vom Rollstuhl auf, da sind Todkranke plötzlich nicht mehr krank, es geschehen gewaltige Dinge, aber was sind das für Erweckungen? Da ist ein Getöse, ein Lärm, da ist etwas los, da ist Action geboten. Das bieten wir nicht an, Action. Der Punkt ist der, Elia befindet sich an einem Punkt in seinem Leben, wo er einfach nicht mehr kann, nicht mehr will. Und Gott schickt ihn und er findet sich in einer Höhle wieder und da kommt er raus und wahrscheinlich ist euch die Geschichte ein bisschen bekannt oder ganz bekannt und irgendwie sucht er Gott, aber Gott ist nirgends zu finden, nicht im Feuer, nicht in irgendwelchen lauten Getöse, nicht, sondern in dem leisen, säuselnden Wind. Gott ist nicht im Getöse, nicht in Action und Spannung und Abenteuer. Und Gott ist im Leisen zu finden. Gott ist in der Stille zu finden. Und was wir heute brauchen, ist eine echte Erweckung wahrer Frömmigkeit. Denn wir befinden uns in einem Zustand, von dem Jesus sagt, er ist katastrophal. Du denkst, du bist reich. Aber das denkst du nur, mehr nicht. In Wirklichkeit bist du arm, blind, jämmerlich, elend und bloß. Das heißt, wir sind am Boden zerstört, geistlich. Darum brauchen wir die Erweckung. Ob wir es erkennen wollen oder nicht, wir brauchen eine Erweckung. Die Gemeinde Gottes braucht sie. Und ich möchte mal kurz in eine Zeit zurückgehen, zu 1. Samuel Kapitel 3. Da lesen wir etwas sehr Interessantes. 1. Samuel Kapitel 3, da lese ich den Vers 1 und dann noch ein bisschen von Vers 3. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine Offenbarung Bahn. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Interessant. Wie war die Zeit Elis eigentlich? Das ist interessant. Ellen White schreibt in Patriarchen und Propheten Seite 559 über die Zeit Elis. Und ich habe hier mal zwei, drei Sätze rausgezogen, wie sie diese Zeit beschreibt. Also eine ganze kurze Fassung nur. Aber es lohnt sich, das ganze Kapitel zu lesen. Sie schreibt, diese pflichtvergessenen Priester, und damit spricht sie die Söhne von Eli an, Hophni und Phinehas, übertraten Gottes Gesetz und entehrten ihr heiliges Amt mit schmählichen, würdelosen Gepflogenheiten. Fortgesetzt entweihten sie mit ihrer Anwesenheit die Stiftshütte. Viele Israeliten waren empört über Hophnis und Phinehas lasterhafte Lebensweise und kamen nicht mehr zur Anbetung nach Silo. Wow, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Sie beschreibt das noch viel ausführlicher. Da läuft es einem kalt den Rücken runter, was eigentlich dort los war. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Man stellt sich nur die Frage, was, wie können Priester so etwas tun? Anstatt das Heiligtum mit ihrer Anwesenheit zu weihen, zum geistlichen Erblühen zu bringen, sagt Ellen White hier, dass sie mit ihrer Anwesenheit die Stiftshütte entweihten. Also sie haben furchtbar schreckliche Dinge getan und Details beschreibt Ellen White. Bleiben wir hier mal kurz stehen. Wie war die Zeit? Nochmal in die Schrift zurück. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten, es brach sich keine Offenbarung Bahn. Das Wort des Herrn war selten. Das damalige Wort bestand aus der Tora, den fünf Büchern Mose, dem Gesetz. Das war das, was man damals hatte und kannte, die Schriftrollen. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Hier beginnt schon die Katastrophe. Was heißt, das Wort des Herrn war selten? Es wurde nicht mehr gelesen, es wurde nicht mehr studiert, es wurde nicht mehr zitiert, es wurde nicht mehr gebraucht. Es war selten, es war irgendwo im Eck, braucht man nicht. Oh, ich kenne doch das Wort des Herrn, ich kenne die Bibel. Ich habe die Bibel schon 25 Mal gelesen, ich kenne das Wort des Herrn, ich brauche sie jetzt nicht mehr. An diesem Punkt möchte ich etwas sehr Wichtiges betonen. Der geistliche Abfall beginnt immer dadurch, dass wir das Wort Gottes langsam aber sicher zur Seite legen. Wir brauchen es nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, was das Wort Gottes eigentlich ist. Das ist kein Buch. Das ist viel mehr. Da drin stehen Worte drin, denen Gott seinen Hauch eingeatmet hat. Das ist ein lebendiges Wort. Dieses Wort ist nicht tot und kalt. Das sind nicht schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Das ist lebendiges Wort Gottes, das Kraft hat. Wenn du es zu dir nimmst, wenn du dieses Wort unter Gebet, unter Einfluss des Heiligen Geistes liest und studierst, dann wirst du merken, wie dieses Wort dich von Grund auf verändert. Das ist nicht irgendetwas. Das ist das Wort Gottes, es ist lebendig und es hat Kraft. Und da, wo das Wort, hier steht geschrieben, das Wort war selten, wo das Wort weggelegt wird, wo man es nicht mehr braucht, da beginnt der geistliche Abfall. Die geistliche Finsternis wird immer, 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 immer größer. Das Zweite, nachdem das Wort des Herrn war selten, es brach sich keine Offenbarung Bahn. Offenbarung sind Gesichter, Visionen, Träume. Also Gott offenbart sich den Menschen auf verschiedenste Weise, auch durch persönliches Erscheinen, durch persönliches Sprechen, wie wir es damals zu der Zeit auch oft erlebt haben. Es brach sich keine Offenbarung Bahn. Was ist los? Eine Folge dessen, dass wenn man Gottes Wort, also Gott selbst, beiseite schiebt, Gott und sein Wort, Wir sind eins. In Johannes 1 steht, und das Wort war Fleisch und Gott war das Wort. Ja? Also wenn man Gott und sein Wort zur Seite schiebt, dann wird sich Gott auch nicht mehr offenbaren. Wie denn? Denn du hast ihm zu verstehen gegeben, ich brauche das nicht mehr, ich brauche dich nicht mehr, ich brauche dein Wort nicht mehr, ich brauche deinen Rat nicht mehr, ich brauche deine Kraft nicht mehr, ich brauche dich nicht mehr, ich kann selber aus eigener Kraft leben. Da, wo das geschieht, wo Gottes Wort selten wird wie hier, da werden auch die Offenbarungen Gottes selten, dass Gott sich offenbart in Form von Gesichten, Träumen, Visionen, was auch immer. Und hier sagt uns die Schrift, dass das Wort des Herrn selten war und demnach brach sich auch keine Offenbarung mehr. Also Gott sprach nicht mehr zu seinem Volk. Und wir wissen, dass der Zustand damals, es war ja die Zeit Elis, der Zustand war wirklich katastrophal. Die Menschen gingen nicht mehr nach Silo hin, zur Stiftshütte, zur Anbetung. Sie gingen immer weniger und weniger, weil sie spürten die Entweihung. Also sie sahen die Entweihung der Stiftshütte und des heiligen Gottesdienstes vor ihren Augen und sie hatten keine Freude mehr daran, nichts mehr. Es war nichts mehr, da war keine Substanz mehr da. In Vers 3 steht aber dann, aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Auch wenn es katastrophale Zustände waren, die Lampe flackerte noch. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wenn eine Kerze brennt und sie ist schon ganz abgebrannt, der Docht glimmt nur noch so vor sich hin, ein Mini-Flämmchen, du siehst, jede Sekunde geht es aus und es ist vorbei und da ist nichts mehr da, keine Substanz mehr, die das am Brennen hält. Und genau in dem Zustand befand sich damals Eli, seine Söhne, in dem Zustand war damals das Volk in der Zeit. Das Licht war fast erloschen, es war keine Substanz mehr da. Keine Offenbarung. In Sprüche 29, Vers 18 sagt uns die Schrift, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Und ganz genau den Zustand hatten wir damals. Wenn wir lesen, was Ellen White über die Zeit schreibt, das Volk war wild und wüst. Und ganz besonders auch die Priester dort. Wild und wüst, gab keine Ordnung mehr. Es gab keine Ehrfurcht mehr vor Gott, nichts mehr. Es war alles über den Haufen geworfen. Der damalige Zustand war wild und wüst. Geistliche Finsternis, geistliche Dürre machte sich breit. Und der drohende geistliche Tod. Doch der Herr hatte sein Volk noch nicht ganz verlassen. Gibt es Parallelen zu unserem heutigen Zustand? Aber natürlich. Laodicea, geistliche Dürre, der drohende geistliche Tod. Steht der Gemeinde Laodicea bevor. Und was fehlt der Gemeinde? Was ist es, was ihr fehlt? Jesus gibt diese Diagnose. Er sagt, ihr seid in einem furchtbaren Zustand. Ihr seid arm, elend, blind, jämmerlich und bloß. Ihr seid eigentlich geistlich tot. Ihr seid am Ende. Ich kann euch so nicht annehmen. Ich muss euch aus meinem Mund ausspeien, sagt er. Aber er lässt die Gemeinde so nicht stehen. Und wisst ihr, was mich so sehr an Jesus fasziniert an dieser Stelle? Wenn wir uns die Gemeinde Laodicea anschauen, sie wird wirklich aufs Schärfste kritisiert. Da ist nichts Gutes, kein guter Funke an der Gemeinde. Aber, jetzt kommt das Aber. Mit dieser Gemeinde will Gott sein Werk zum Abschluss bringen. Das ist Wahnsinn. Also was für ein Vertrauen Gott in sein Volk hat. Aber in diesem Zustand wird die Gemeinde das Werk nicht vollenden, sodass Jesus wiederkommen kann, sondern dieser Zustand wird verändert. Und wodurch? Durch eine Erweckung. Und wir werden eine Erweckung erleben. Die Frage ist nur, was wird sie aus uns machen? Was wird mit uns dann passieren? Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Wie Ellen White schon sagte, unser größtes Bedürfnis ist eine echte Erweckung. Wollen wir tatsächlich eine echte Erweckung in unserem Leben haben? Natürlich würden wir jetzt alle sagen, ja, ich sehne mich danach. Ich möchte, dass ich durch den Geist Gottes erweckt werde, dass der Geist Gottes mich erfüllt, dass ich ein Diener Jesu bin. Ich möchte das von ganzem Herzen. Doch Vorsicht, eine echte Erweckung, so seltsam das sich auch anhören mag, birgt Risiken und Nebenwirkungen. Ich komme gleich darauf zu sprechen, was das genau bedeutet. Aber wie kann es zu einer echten Erweckung kommen? Gibt es Bedingungen dafür? Und wir gehen wieder an den Ausgangstext, an unseren Schlüsselvers aus Apostelgeschichte 3, Vers 19. Und da sagt Petrus: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf das Zeiten der Erweckung vom Angesicht des Herrn kommen. Interessant. Hier zeigt uns der Herr die essentiellen Schritte für eine echte Erweckung. Was sagt Petrus? So tut nun Buße und bekehrt euch. Interessant. Buße, Umkehr. Es tut mir leid, Herr. Mein Leben, das ich bis jetzt geführt habe, hat dir keine Ehre bereitet. Ganz im Gegenteil. Es hat dir geschadet, es hat meinen Mitmenschen geschadet, es hat mir geschadet. Und der Heilige Geist überführt uns der Sünde. Das ist eine essentielle, wichtige Aufgabe, die der Heilige Geist hat. Darum sollten wir die Arbeit des Heiligen Geistes nie unterschätzen oder missbilligen. Denn das ist eine essentielle Aufgabe für unser geistliches Leben. Er überführt uns der Sünde, damit wir überhaupt zu dem Punkt kommen können, um Reue zu empfinden, Buße zu tun und umzukehren. Und Petrus sagt, tut Buße und bekehrt euch. Also, es tut mir leid, Herr. Ich möchte diesen Weg nicht mehr gehen. Daraus erfolgt die Bekehrung, die Umkehr. Dass eure Sünden getilgt werden, sagt Petrus. Tut Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Also darauf folgt die Auslöschung der Sünden, daraus folgt die Vergebung, daraus folgt genau das, was wir brauchen, um mit Gott leben zu können, Vergebung. Wenn uns nicht vergeben wird, weil wir nicht vergeben oder weil wir Vergebung nicht bekommen können aufgrund dessen, dass wir nicht aufrichtig bereuen, dann haben wir ein Problem. Deswegen der erste Schritt, tu Buße und bekehr dich, dann werden deine Sünden ausgelöscht, ausgetilgt, auf dass die Zeiten der Erquickung, also die Erweckung, kommen kann. Hochinteressant, wie es Petrus hier formuliert. Buße, Umkehr, dann erhältst du Vergebung deiner Sünden. Wenn das geschehen ist, dann wird die Erweckung kommen. Wir haben eine Parallele, etwas Ähnliches, in 2. Chronik 7, Vers 14, bei der Tempeleinweihung. Da sagt uns der Herr, 2. Chronik 7, Vers 14, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sagt Gott, wenn sie sich demütigen, wenn sie beten, wenn sie mein Angesicht von Herzen suchen und umkehren von ihren bösen Wegen, also demütigen, beten, das Angesicht Gottes von Neuem suchen und von den bösen Wegen umkehren. Ich muss das auch, eine Reue oder eine Buße, kann ich nur dann auf Echtheit prüfen, wenn ich das, was ich früher getan habe, die Sünden, das Schlimme, auch wirklich lasse. Dann sehe ich auch, dann weiß ich, hey, es ist echte Reue. Wenn ich es aber nicht lasse, wo ist da die Reue? Dann macht es keinen Sinn. Du brauchst Gott nicht, und das hört sich hart an, aber es ist die Wahrheit. Und wir müssen uns mit der biblischen Wahrheit müssen wir uns anfreunden, damit wir weiterkommen. Weil wenn wir das ablehnen, dann haben wir ein echtes Problem. Dann betrügen wir uns selbst, wenn wir uns mit der Wahrheit der Bibel nicht anfreunden wollen und sie nicht annehmen wollen. Und was ich eben sagen wollte, wenn du Gott um Vergebung bittest für Sünden, die du gar nicht bereust, die dir eigentlich vielleicht sogar egal sind, von denen du sagst, ist doch nicht schlimm, das macht der, das machen alle, und du bittest aber trotzdem um Vergebung, stellt sich schon mal grundsätzlich die Frage, wieso bittest du um Vergebung? Das ist Nummer eins. Das zweite ist, erwarte keine Vergebung der Sünden, wenn du sie nicht aufrichtig bereust. Gott wird sie nicht vergeben, denn in Gottes Augen sind wir dann, und das hört sich wirklich schlimm an, aber es ist so, in Gottes Augen sind wir Heuchler, wenn wir um Vergebung von Sünden beten, die wir gar nicht bereuen. Das heißt, im Prinzip, was ich Gott damit sage, ist, tut mir leid, dass ich gestern demjenigen 100 Euro gestohlen habe, aber vielleicht mache ich es morgen wieder. Das ist das, was wir am Ende Gott sagen. Wie soll Gott da vergeben? Da ist doch nichts da, keine Substanz von uns. Und da möchte ich noch ein bisschen an unser Gewissen appellieren. Natürlich empfinden wir nicht für jede Sünde automatisch Reue, weil wir eine sündige, verderbte Natur haben. Aber Gott kann uns diese Reue schenken. Und es ist wichtig. Es ist unverzichtbar für eine Erweckung, dass wir wirklich aufrichtig Reue empfinden für das Leben, das wir bis jetzt geführt haben, in Sünde. Es gibt eine ganz klare Reihenfolge für eine echte Erweckung. Tut Buße und bekehrt euch, sagt Petrus. Daraufhin werden eure Sünden ausgetilgt. Dann wird die Zeit der Erweckung über euch kommen. Wir haben auch eine interessante Parallele in Nehemia. Dort, ich lese es jetzt nicht mehr vor, aber ich empfehle, das Kapitel 8 und 9 zu studieren. Und dann ganz besonders Kapitel 9, die ersten drei Verse. Da finden wir das gleiche Prinzip. Die Reue, die Umkehr, die Bekennung der das Bekennen der Sünden und dann erfolgte die Erweckung. Hochinteressant. Also das Prinzip zieht sich wie ein roter Faden durch die Schrift. Eine Erweckung wird stattfinden. Sie wird kommen, sie ist verheißen. Doch jetzt komme ich mal eben kurz auf die sogenannten Risiken und Nebenwirkungen einer Erweckung. Eine Erweckung kann sehr radikal sein. Eine Erweckung, eine persönliche in deinem Leben oder eine Erweckung, die über das ganze Volk, Laodicea, über die Gemeinde Gottes kommt, die kann und wird wahrscheinlich sogar sehr radikal sein. Was passiert bei einer Erweckung? Eine Erweckung, was wir eingangs erwähnt haben, brauchen wir, weil wir schlafen, weil wir quasi im geistlichen Koma sind als Laodicea. Jetzt stell dir vor, du bist im Tiefschlaf. Du bist mitten im Tiefschlaf in deinem Zimmer. Es ist mitten in der Nacht und schöner könntest du nicht schlafen. Auf einmal reißt jemand die Tür auf, macht das Licht an, reißt dir die Decke vom Bett runter und ruft: Aufstehen, sofort! Wer würde sich von uns freuen darüber? Denke die wenigsten. Natürlich. Wir würden es als unangenehm finden. Wir würden vielleicht sagen, mach sofort die Tür wieder zu, mach das Licht aus, gib mir meine Decke zurück. Geht's noch? Ich will weiter schlafen, wenigstens bis um 5. Du kannst mich nicht um 2 wecken. Wir würden erstmal innerlich rebellieren. Wir würden erstmal auf Konfrontation gehen, sagen, hey, das geht nicht, was machst du da? Aber ihr Lieben, eine Erweckung reißt uns aus dem geistlichen Tiefschlaf. Und jeder, der nicht bekehrt ist, aus dem wird die Erweckung was ganz anderes tun. Und das ist die Tragik. Aber das hat auch was mit Sichtung zu tun. Und das ist auch prophezeit. Es wird eine Erweckung kommen, das Volk Gottes wird aufgeweckt werden. Aber die Erweckung hat eine zwiefache Wirkung, die Welle der Erweckung. Die einen, die bekehrt sind, die sich erwecken lassen, die merken, Herr, wir sind eingeschlafen, aber ich habe nur darauf gewartet. Ich danke dir, dass du an mir gearbeitet und gewirkt hast. Ich danke dir für all das, was du an mir getan hast und ich danke dir, dass du mich erweckt hast. Ob es eine persönliche ist oder ob die ganze Gemeinde als Welle erweckt wird, das ist die Sache des Herrn, wie er es macht. Aber wenn wir uns danach sehnen, dann wird diese Welle der Erweckung uns mitnehmen in das letzte Werk, das Abschlusswerk Gottes, bevor Jesus wiederkommt. Auf der anderen Seite, diejenigen, die auf dem Papier Christen sind, diejenigen, die Heuchler sind, die eigentlich mit Jesus nichts zu tun haben, für die Jesus lediglich eine Dekoration ist im Leben, aber nicht mehr. Auch sie wird die Welle der Erweckung treffen, aber sie wird sie nicht mitnehmen, weil sie sich nicht mitnehmen lassen wollten oder wollen. Sie wird sie wegspülen, ein für alle Mal. Und diese Menschen werden nicht mehr bei Gott sein. Ihr Lieben, Gott wird sein Volk vorbereiten, er wird es sichten und reinigen und sein Volk wird die Ausgießung des Heiligen Geistes bekommen, wie auch die erste Gemeinde. Das wird sich alles wiederholen, gemäß dem Wort Gottes, seinen Prophezeiungen. Aber sind wir vorbereitet dafür? Oder glauben wir immer noch, wir können leben, wie wir wollen, bis zum Finale, dann fällt der Heilige Geist über uns und zack, wir sind bekehrt, verwandelt und im Prinzip schon erlöst. Wäre schön. Aber so ist es nicht. Und ich bin Gott auch dankbar, dass es so nicht ist. Ich bin dankbar, dass der Glaube trotz alledem ein Kampf ist. Warum? Das hört sich vielleicht krass an. Ja? Aber warum bin ich Gott dankbar? Denn erst wenn du für etwas gekämpft hast, weißt du es am Ende zu schätzen. Wenn du sagst, Herr, ich habe alles dafür gegeben. Ich habe vielleicht Freunde verloren. Ich habe vielleicht Angehörige verloren. Ich habe viele Verluste, ich habe Tragödien erlebt im Leben, weil ich den guten Kampf des Glaubens gekämpft habe. Aber am Ende dazustehen als Sieger an der Hand Jesu, was kann es Schöneres geben? Und du wirst es schätzen. Denn es hat dich viel gekostet und deinen Erlöser hat es noch viel mehr gekostet. Wir brauchen die Kraft Gottes. Wann kommt die Kraft Gottes über uns? Was sagt die Bibel? Apostelgeschichte 1, wer sagt? Einer der bekanntesten Texte, die wir haben. Apostelgeschichte 1, wer sagt? Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wann werden wir Kraft empfangen? Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und an dieser Stelle möchte ich noch kurz etwas erwähnen. Lukas 24 sagt Jesus, fangt an in Jerusalem. Was bedeutet fangt an in Jerusalem? Welche Bedeutung hat das? Wir wissen, dass Jesus sagt, auch hier in Apostelgeschichte 1, und ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Fangt an in Jerusalem, sagt Jesus, in Lukas 24. Ich glaube, Vers 45, 46, 47. Fangt an in Jerusalem. Ganz wichtig. Das heißt, unser engster Kreis, die um uns herum sind, unsere Familie, Jerusalem. Danach gehen wir einen Schritt weiter nach Judäa. Das sind vielleicht Freunde, das ist vielleicht Gemeinde, das sind unsere Geschwister, dass wir dort weiterarbeiten. Dann gehen wir bis nach Samarien hinaus. Das sind dann vielleicht Arbeitskollegen, Bekannte, Freunde. Und am Ende, bis ans Ende der Welt, die ganze Menschheit muss erreicht werden. Aber Jesus sagt, fang nicht in Samarien an, fang aber auch nicht in Judäa an, sondern fang an in Jerusalem. Und der Kreis in Jerusalem ist hochinteressant. Was war im Zentrum Jerusalems? Der Tempel. Und was für eine Bedeutung hatte der Tempel? Der Tempel war das geistliche Zentrum der Stadt. Dort spielte sich alles Geistliche ab. Und wenn Jesus sagt, fang an in Jerusalem, was sagt der Heilige? Haben wir heute noch einen Tempel in Jerusalem, wo wir unsere Opferdienste und das Ganze, die ganzen Zeremonien machen? Nein. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 3, 1. Korinther 6, spricht er darüber, wo der Tempel heute ist. Der Tempel, nämlich seid ihr, sagt er. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, also da, wo Gott wohnen möchte. Ist dein Tempel bereit, dass Gott darin wohnt und sich wohlfühlt? Oder sagt Gott, ich kann bei dir noch nicht wohnen? Und darum geht es, ihr Lieben, fang an in Jerusalem. Fang bei dir selbst an, an deinem Tempel. Prüfe dich, geh zu Gott, flehe ihn an, dir zu helfen, das, was noch zwischen dir und ihm steht, zur Seite zu räumen. Flehe Gott an um eine echte, ernsthafte, tiefe Herzensbekehrung, so dass du ein Tempel des Heiligen Geistes werden kannst, damit Gott in dir wohnen kann. Und wenn du angefangen hast, im Innersten Jerusalems, an deinem eigenen Tempel, wenn du eine Erweckung erlebt hast, eine echte Herzensbekehrung, was kann da noch passieren? Dann kannst du nur noch wie Petrus sein und sagen, wie kann ich denn davon schweigen, von dem, was ich gesehen, gehört und erlebt habe? Und du wirst diese Welle der Erweckung weitertragen und du kannst Menschen anstecken. Tatsächlich ist es so. Denn der Heilige Geist hat Kraft. Denn was sagt uns die Schrift? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Wenn der Heilige Geist über dich kommt, Besitz von dir ergreift, sodass er in dir wohnt. Also wie in Galater 2 Paulus formuliert, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also er wohnt in mir und hat Besitz ergriffen von mir. Dann hast du eine Kraft in dir. Du kannst durch Stahlwände laufen und du wirst es nicht mal merken. Und die Welt wird sich wundern und sagen, wie geht das? Das ist die Kraft Gottes in uns, wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Und so wird das Volk Gottes am Ende der Zeit sein. Und das wünsche ich mir, dass wir das von Herzen erleben. Warum bitten wir nicht mehr um den Heiligen Geist im Leben? Wir können noch so viel für eine Erweckung beten. Wenn wir nicht bereit sind und oder keine echte Herzensbekehrung haben oder haben möchten, wird die Erweckung über uns nicht kommen. Wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn wir morgens statt die Bibel aufzuschlagen und das Wort Gottes mit Inbrunst studieren unter Gebet, unter Einfluss des Heiligen Geistes? Wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn wir stattdessen lieber die Boulevardzeitung aufschlagen und uns die neuesten Nachrichten anschauen morgens? Wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn wir uns abends viel lieber vor den Fernseher setzen und 3 Filme hintereinander schauen, anstatt ins Kämmerlein zu gehen, auf die Knie und zu beten um eine Erweckung, um zu beten für Veränderung in unserem Leben, für Veränderung an der Gemeinde Gottes an Laodicea, für Veränderung in dieser Welt. Gott hat alles unter Kontrolle. Wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn wir den irdischen Dingen hinterherrennen, anstatt den himmlischen Dingen, wie Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, anstatt den irdischen Dingen nachzujagen. Wie können wir dann eine Erweckung erwarten? Erweckung ist kein Event, wie es in den charismatischen Reihen oft zu sehen ist. Erweckung ist der letzte, ernste Ruf Gottes an sein Volk. Eine echte Erweckung wird jeden Scheinchristen wegspülen, als wäre er nie da gewesen, außen vorbei. Wie kann es aber zu einer echten Erweckung kommen? Und das ist das, was Ellen White sehr klar betont. Eine echte Erweckung kann nur als Antwort auf das echte, aufrichtige, ernste Gebet erfolgen. Nun, natürlich können wir jetzt alle sagen, na komm, dann beten wir für eine Erweckung. Mach keine formelle Sache daraus. Bete nicht mit, weil andere es gesagt haben oder weil du den Zwang spürst, ja, wenn es jetzt 10 andere Mal mache ich es auch, oder weil das dir jemand gesagt hat, du musst es. Ihr Lieben, Gott zwingt nie, in keinster Weise. Der Punkt ist der, Gott möchte, dass du selber erkennst, dass ich das brauche. Gott möchte, dass du selber entdeckst, was in deinem Leben fehlt. Und Gott kann dir dieses Bedürfnis nach Erweckung schenken. Und wenn du es vielleicht noch gar nicht spürst, wenn du vielleicht denkst, hey, ich bin ein stolzer Laodizianer. Neulich sagte ein Bruder zu mir, es dauert vielleicht nicht mehr lange, bis wir uns T-Shirts drucken lassen. Proud to be Laodizian. Ich denke, da ist was dran. Ich denke, da ist was dran, denn ich habe manchmal den Eindruck, dass wir fast schon stolz sind, dass wir Laodizianer sind, Adventisten, und merken eigentlich gar nicht, was für Adventisten wir aktuell noch sind und dass wir wirklich eine aufrichtige Herzensbekehrung, eine echte Erweckung brauchen. Und Gott kann uns dieses Bedürfnis schenken. Bitte darum. Bitte. Und eine echte Erweckung kann nur als Antwort auf ein echtes, ernstes Gebet nach Erweckung kommen. Und wenn das Gebet nicht echt und ernst ist, weil du kein Bedürfnis nach Erweckung spürst, ja, wie soll dann eine Erweckung kommen? Deswegen können wir ganz am Anfang gehen, einen ersten Schritt und sagen, Herr, ich bin bekümmert in meinem Leben, weil ich weiß, was ich eigentlich brauche. Ich weiß, dass ich und Laodicea eine echte Erweckung braucht, aber ich spüre das Bedürfnis nicht. Ich fühle mich noch so wohl in der Welt. Glaubst du nicht, dass Gott bereits hier ansetzen kann? Was ist Gott unmöglich? Nichts. Gar nichts. Sehnst du dich nach der himmlischen Heimat? Möchtest du nach Hause? Hast auch du es satt, in dieser Welt zu leben, wo jeden Tag eine Schreckensmeldung nach der anderen kommt? Die Hälfte der Welt befindet sich im Krieg, Hungersnöte, Blut wird vergossen ohne Ende. Es sind schreckliche Zustände, die Naturkatastrophen. All das, was Jesus vorausgesagt hat, hat in einem Maß zugenommen, dass es nicht mehr zu ertragen ist. Ja, wir leben in Deutschland. Wir sitzen auf unserem Sessel vor einem 20, 40, 60, 100 Zoll Fernseher. Uns geht's gut. Aber die Hälfte der Welt leidet Hunger, leidet Not, leidet, hat Sorgen, hat echte, ernste Probleme. Und wir kriegen es nicht mit. Aber ihr Lieben, der Zustand wird nicht bleiben. Der Zustand der Katastrophe über die Welt wird über alle kommen. Und das ist gut so, dann merken wir, dass wir Jesus brauchen. Wir befinden uns am Ende. Jesus möchte sein Volk sammeln, so wie er ihn auf dem Ölberg, als er auf Jerusalem hinabblickte, sagte, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen? Er wollte sein Volk versammeln, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel, unter die schützenden Flügel nimmt. Aber es kamen keine Küken. Unter den Flügeln blieb es leer. Und er trauerte darüber, er weinte über diesen Zustand. Und ich bin gewiss, dass heute Jesus genau die gleiche Szene, in diesem gleichen Ablauf hinabschaut auf Jerusalem, auf sein Volk, auf Laodicea und die gleichen Worte spricht, Laodicea, Laodicea, wie oft habe ich dich versammeln wollen. aber du hast nicht gewollt. Und das Schlimme ist dabei an dieser Botschaft, ist nicht nur, du hast nicht gewollt, sondern die, die ich gesandt habe, um euch zu versammeln, die Prediger, die Evangelisten, die Propheten, alle die, meine Diener, die habt ihr auch noch getötet, gesteinigt, gefoltert und sonst was mit ihnen gemacht. Ihr Lieben, wir müssen aufwachen. Wenn jemand die Botschaft klar und deutlich predigt und sagt, Leute, es ist an der Zeit, wir müssen umkehren, dann ist das kein verkappter, radikaler Fanatiker, das ist einer von Gott gesandt, um das Volk aufzuwecken. Denn alle, die von Gott gesandt waren, ein Jeremia, ein Hesekiel, ob Josua zum Volk sprach oder Mose, alle wurden in manchen oder in vielen Augen als verkappte Fanatiker, die jeglichen Bezug zur Realität verloren haben, angesehen. Nein, den Bezug zur Realität haben die verloren, die in ihrem schönen laodizianischen Schlaf weitermachen wollen. Und wenn Gott Prediger der Gerechtigkeit schickt, wenn Gott Evangelisten und Leute schickt, die eine Botschaft haben, nimm sie an. Nimm sie an von ganzem Herzen, denn es ist zu unserem Heil, zu unserem Besten. Manchmal tut eine Botschaft weh, sogar sehr weh. Aber sie anzunehmen, die Wahrheit anzunehmen, wirken zu lassen und was daraus entsteht, ist was ganz anderes. Und wir werden dem Herrn in alle Ewigkeit dafür danken. Wenn Gott anfängt zu arbeiten, wenn Gott eine Erweckung sendet, dann wird die Erde beben. Möge sie so beben, dass wir spätestens dann alle erkennen, es ist an der Zeit, es ist soweit. Aber bis dahin brauchen wir eine ernste Zeit der Vorbereitung, damit die Welle der Erweckung uns nicht wegspült, sondern damit die Welle der Erweckung uns mitnimmt auf die letzte Reise ins himmlische Jerusalem. Das wünsche ich uns allen. Amen.